Moin und herzlich willkommen bei Momentum, dem Business-Podcast von Hannover Impuls über Wege in die Selbstständigkeit, Unternehmensaufbau und spannende Inhalte rund ums Thema Entrepreneurship. Mein Name ist Markus Rohde und ich bin Projektleiter bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannover Impuls. Heute bin ich zu Gast bei Mira Jago. Sie ist Programmiererin und Gründerin der Cocoo Coding GmbH, einer Agentur für App-Entwicklung. Mit ihr spreche ich über ihren bemerkenswerten Weg von einer technikaversen Studentin zu einer problemlösungsorientierten Programmiererin. Ihr erfahrt außerdem, welchen Einfluss die Startup-Szene Berlins auf sie hatte und warum ein Philosophiestudium nicht nur zum Taxifahren qualifiziert. Viel Spaß bei einer weiteren Folge von Momentum, dem Business-Podcast. Ja, Mira, hallo.
Hallo Markus.
Schön, dass ich hier sein darf in den Räumlichkeiten eines deiner neuen Projekte, auf das wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Magst du kurz zum Einstieg etwas zu deinem Werdegang erzählen und wie du in die Selbstständigkeit gekommen bist?
Oha, so viel auf einmal. Ich komme aus Hannover, aber ich war eine lange Zeit weg von hier. Ich habe Philosophie studiert in Münster und dann in Berlin. Und in Berlin bin ich dann auch geblieben. Da bin ich dann mit Umwegen über die Gastro, über das Eventmanagement, DJ-Booking in die Startup-Szene gelangt und habe dann da das St. Oberholz, einer der ersten Coworking-Spaces in Deutschland, der immer noch recht beliebt ist, am Rosenthaler Platz ist der in Berlin-Mitte. Da habe ich dann angefangen zu arbeiten als Community-Manager und habe ganz viele Leute aus der Startup-Szene kennengelernt. Und das hat mich sehr inspiriert. Vor allen Dingen haben mich aber auch die Programmierer sehr inspiriert, weil die Programmierer, die dort aufgelaufen sind in unserem Coworking-Space, haben häufig die Winter in Thailand verbracht oder auf Bali oder in anderen schönen Stellen. Und wer schon mal einen Berliner Winter mitgemacht hat, weiß, dass es fast noch schlimmer als der Hannoveraner Winter. Es nimmt sich nicht viel, aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Und dafür ist der Frühling dann viel schöner. Aber ich wollte diese Winter nicht mehr mitmachen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte Programmiererin werden und ich möchte mich auch gerne selbstständig machen. Das war dann mein Ziel. Und das konnte ich in Berlin meiner Meinung nach nicht verwirklichen, weil man dort kein Geld verdient hat. Und ich hatte keine Lust, nochmal an die Uni zu gehen oder so. Und deswegen bin ich zurückgekommen nach Hannover und habe bei meinen Eltern im Unternehmen angefangen. Die haben ein mittelständisches Unternehmen im Hannover Umland. Die machen Zutrittskontrolle. Deister Elektronik heißen die. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten als Programmiererin direkt. Ich hatte mir das selber beigebracht mit Online-Kursen und habe dann von meinen Coworkern dort gelernt. Und nach 2 Jahren habe ich dann rausgegründet, habe mich entschieden, dass ich mich Richtung App-Entwicklung spezialisieren möchte und habe jetzt seit 3 Jahren meine eigene GmbH, die Cocoo Coding GmbH. Und wir haben uns auf App-Entwicklung mit Flutter spezialisiert. Das ist so ein spezielles Framework von Google, womit man Cross-Plattform-Entwicklung machen kann, also Code, der sowohl auf iPhones als auch auf anderen Phones als auch im Internet läuft, auf Webseiten, mittlerweile sogar auch als Desktop-App bei Microsoft Betriebssystem. Und darauf habe ich mich spezialisiert und das mache ich jetzt. Also ich entwickle für Kunden Apps.
Wow.
Und das macht Spaß.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein sehr spannender Werdegang. Wie war das damals? Also kannst du das, was du im Studium da gelernt hast, das war, glaube ich,
Philosophie.
Und auch in der Zeit, in der du da in dem St. Oberholz gewesen bist, kannst du da vieles einfach auch jetzt für die Selbstständigkeit mit reinnehmen? Also das ist ja eigentlich ein starker Wandel einfach, den du da vollzogen hast, dass man sagt, okay, eigentlich so richtig mit Philosophie, ich weiß nicht, was du damals irgendwann vorhattest zu machen, ob Selbstständigkeit schon immer ein Thema war oder nicht. Wusstest du das, hat das in dir geschlummert oder kam das einfach halt auch durch diese Zeiten im St. Oberholz, als du einfach auch sehr engen Kontakt zu Startups und zu Programmierern und Entwicklern hattest?
Also mit einem Philosophiestudium hat man eigentlich immer so 3 Möglichkeiten. Entweder man bleibt an der Uni, das ist das, was alle Leute wollen, das können natürlich nicht alle. Leute tun. Oder man wird böse und geht in die Wirtschaft, so KPMG oder so, erbarmt sich manchmal und nimmt Philosophen auf. Oder man wird Taxifahrer.
Okay, da ich wollte sehr viele sagen.
In Berlin.
Der gute alte Taxifahrer, ja.
Ich habe schon diverse Taxifahrer in Berlin kennengelernt, die dasselbe studiert haben. Und dann immer sagen, ah, du hast auch Philosophie studiert. Und dann sitzt man immer und denkt, ah. Okay, scheiße. Ja. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe lange als Barkeeperin gearbeitet. Ich finde, das sind auch Jobs, die sehr Spaß machen. Ich wollte nur so eine Art von Job nicht mein Leben lang machen. Ich wollte irgendwas Anspruchsvolleres machen, was mich so ein bisschen mehr fordert. Und ich habe tatsächlich ein Angebot gekriegt, an der Uni zu bleiben. Ich hatte so eine, es war, als ich das studiert habe, noch sehr männlich dominiert. Und es gab sehr wenige Frauen, die einen Master in Philosophie fertig gemacht haben. Mhm. Es gab noch weniger Professorinnen. Ich glaube, irgendwie, weiß nicht, ich würde sagen, 95% der Professoren waren männlich zu der Zeit.
Also wow,
war
okay.
Richtig, richtig hart.
Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich hätte gedacht, dass es da doch auch mehr oder ein höherer Frauenanteil
in anderen, so. Ich habe jetzt keine Statistik im Kopf und wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber zu der Zeit war Philosophie so das Fach, was eigentlich noch am männlichsten dominiert war in den Geisteswissenschaften. Also in Germanistik oder so hatte man eine viel höhere Ausgeglichenheit als an Geschlechtern als Philosophie. Und ich hatte dann aber eine weibliche Professorin und die hat mich so unter ihre Fittiche genommen und die wollte auch gerne, dass ich bei ihr promoviere und den Weg quasi mit ihr weitergehe. Und da habe ich auch ernsthaft drüber nachgedacht, aber mir hat es einfach gefehlt, dass ich irgendwie, wie man so sagt, die PS nicht auf die Straße kriege irgendwie. Mhm. Also ich habe das Gefühl, man hatte halt irgendwie so wenig Hebelwirkung. Man hat in seinem Elfenbeinturm gesessen und man hat schon, es waren schon so die anspruchsvollsten Aufgaben, die man sich vorstellen konnte. Philosophie ist wirklich, also an Tiefe, die das zulässt, an Forschung, da ist ja kein Stopp so. Also es ist unglaublich spannend, was man da alles machen kann. Aber es bringt halt nicht viel. Also es verändert nicht viel in der Welt. Man gefällt dann vielleicht irgendwelchen Studenten oder irgendwelchen Leuten, die das lesen, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man dann in irgendeiner Form eine wirkliche Änderung, eine Hebelwirkung hat. Und das hat mich halt gestört. Und deswegen wollte ich von der Uni weg, aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Also es war mir wirklich, also ich wollte eigentlich nicht in die Wirtschaft, weil ich das so langweilig fand. Und das ist das, was ich, glaube ich, ganz wichtig fand. Am Oberholz, ich hatte einen sehr schön spannenden Mentor da, den Herrn Ansgar Oberholz, der einfach kein typischer Businessmann war. Er hat sehr viel Philosophie, sehr viel eigenen Stil mit reingebracht.
Wenn ich kurz überbrechen darf, ist der Gründer, ne? Also
genau, ist der Gründer.
Von dem St. Oberholz, ich glaube, das gibt es eigentlich auch schon recht lange. Ich glaube, 15, 20 Jahre oder so im Dreh.
Er macht das mit seiner Frau zusammen, Kula Luca. Und die sind einfach beide sehr speziell und haben ihren eigenen Style gemacht und haben halt häufig auch Entscheidungen getroffen, die einfach so, sich dann bei so bestimmten Aufträgen oder Projekten gegen das Projekt entschieden, obwohl es sehr lukrativ war, einfach nur, weil sie meinten, das ist nicht unser Style, da haben wir keinen Bock drauf, das wollen wir nicht unterstützen. Und das fand ich irgendwie cool, diese Art Business zu machen, einfach nicht so der Sklave vom Kunden oder der Sklave vom Markt zu werden, sondern sich selber zu überlegen, was will ich in diese Wirtschaft mit einbringen, wie will ich mich darstellen und was will ich halt auch nicht. Und das war so eine andere Art, darüber nachzudenken. Und dann fing das überhaupt erst an, für mich interessant zu werden, diese Startup-Geschichte. Da habe ich natürlich noch andere Gründer kennengelernt, die halt auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend waren. Die Verena Pauster konnte ich zum Beispiel einmal kennenlernen, die sehr wichtig ist, um überhaupt dieses Thema Frauen in der Gründung, eine der wenigen weiblichen Gründerinnen, die in der Technikindustrie halt mit dabei ist. Und solche Leute haben mich natürlich auch sehr inspiriert, die mitzukriegen, ihren Feeds zu folgen und auf diese Veranstaltung zu gehen, wo sich diese Leute getummelt haben. Das hat mich inspiriert. Und was ich mitgebracht habe aus der Philosophie in die Programmierung vor allen Dingen, also die Philosophie, also jetzt für das Selbstständigsein hat es mir, glaube ich, nicht so viel gebracht, außer vielleicht, weiß ich nicht, eine gewisse mentale Kapazität, die ich dadurch vielleicht trainiert habe, aber vor allen Dingen für Programmieren war dieses logische Denken total wichtig. Und das lernt man in der Philosophie halt von vorne bis hinten. Man lernt auch so eine logische Sprache, die einer Programmiersprache nicht unähnlich ist. Also diese ganzen Entweder-Oder-Sachen und Sachen, die man in Programmiersprachen benutzt, für diese If-Else-Schleifen und so, die es da gibt, falls irgendjemand schon mal reingeguckt hat von Ihnen. Da ist es wirklich praktisch, wenn man Philosophie vorher gemacht hat und das gelernt hat, wie man komplexe Dinge auseinandernimmt und die simplen Strukturen da drin findet.
Das finde ich ja echt interessant. Also, dass man wo man erstmal jetzt sagen würde, okay, Philosophie, Programmieren, glaube ich, würde man so, wenn man nicht beides irgendwie vielleicht mal verfolgt und gemacht hat, erstmal keinen Kausalzusammenhang herstellen. Aber was du sagst, dass das gerade in dieser Programmiersprache, ne, diese Beziehung zueinander, und, wenn, oder und so weiter, das ist natürlich echt spannend und ja, war tatsächlich dann wahrscheinlich auch ein Vorteil, ne? Also wie war das? Also hast du dann, wie bist du auf diese eine spezielle Programmiersprache da gekommen oder überhaupt hast du dir in den Kopf gesetzt, so, ich will jetzt mal Coden lernen, das kann ja nicht so schwer sein. Hattest du vorher irgendwie auch schon einen starken IT-Bezug schon immer gehabt oder war das einfach so, einfach weil es dich interessiert hat und einfach mal ein bisschen eintauchen und dann mal ins kalte Wasser springen und dann erstmal ein paar Zeilen coden?
Also ich hatte wirklich, meine Freunde lachen da immer sehr drüber, ich hab wirklich überhaupt keinen IT-Bezug vorher gehabt, also so gar nicht, so negativ.
Du hattest aber einen Rechner vorher schon, ja?
Ja, aber pass auf, ich habe ja Philosophie studiert in Münster im Bachelor und ich habe meine Hausarbeiten immer handschriftlich eingereicht. Okay. Und irgendwann durften wir das nicht mehr. Ja. Und spätestens dann haben sich dann die Letzten von uns einen Laptop zugelegt mit knirschenden Zähnen. Aber ich habe mir eine Schreibmaschine geholt.
Hast du die noch?
Ja, okay. Und ich habe es tatsächlich, und ein Jahr später haben sie das dann auch mit der Schreibmaschine verboten. Und dann musste ich mir einen Laptop kaufen, da war ich 24 und ich habe mich aber wirklich, also bis zum Schluss geweigert, das zu tun. Und meine armen Mitbewohner, die mussten mir dann helfen dabei, die haben mir dann beigebracht, wie man so einen Laptop anmacht und was, wie man so eine E-Mail schreibt und so, das war für mich alles sehr neu.
Ja, okay, also das heißt wirklich digitales Neuland für dich und wie bist du dann an die Sache rangegangen? Bist du ein sehr, sehr, sehr strukturierter Mensch, der sagt, so, okay, ich mache jetzt, hast du dir so einen Plan gemacht und gesagt, so, okay, ich will jetzt halt irgendwie innerhalb von einem Jahr will ich halt was lernen und hast dann irgendwie ein erstes Projekt geschnappt oder wie geht man an so eine Sache ran?
Naja, es war, also ich glaube, dass es total schwer ist, Programmieren zu lernen, wenn man keine besondere Aufgabe hat, weil es ist sehr schwer, nicht im Sinne von, dass man unendlich klug sein muss, um das zu können, sondern in dem Sinne, dass man eine sehr hohe Frustrationstoleranz haben muss, weil das manchmal einfach sehr langsam geht, bis man sich daran gewöhnt, an diese Probleme, die sich da einem stellen. Und um das hinzukriegen, gerade wenn man jetzt keine Klasse um sich rum hat, mit der man das zusammen irgendwie macht, sondern sich das halt selber beibringt, neben einem Fulltime-Job am besten noch, dafür braucht man halt irgendwie etwas, woran man arbeitet, worauf man hinarbeitet. Bei mir war das damals, also ich wollte erst gar nicht programmieren lernen, das kam dann halt im Zuge dieses Projektes. Ich hatte ein Künstlerkollektiv in Berlin. Wir waren zu dritt und wir Phantom Beach haben wir geheißen und wir haben immer in so Off-Locations große Ausstellungen, so große Installationen gemacht, immer zum Thema Tropen. Wir haben dann zum Beispiel aus 50 Ananassen eine riesige Ananas gebaut und immer mit Materialien gearbeitet, die verwelken und verkommen. Das war aber auch der Grund, warum diese Ausstellung ging dann immer so eine Woche oder ein paar Tage und die Dinge sind halt verwelkt, kaputt gegangen und man konnte die halt nicht behalten. Und deswegen war die einzige Möglichkeit für uns, sie zu dokumentieren, dann natürlich irgendwie mit Fotos und das wollten wir natürlich dann auch irgendwo zeigen und deswegen brauchten wir dann eine Webseite. Und keiner von uns konnte das, also habe ich eine Webseite aufgesetzt dann mit WordPress. Ich hatte das im Oberholz schon mal gemacht und für meine Arbeit. Aber dann sah es nicht so aus, wie meine Kollegen das wollten. Die hatten einen ganz, ganz strikten Style-Vorstellung.
Künstler eben, ne?
Genau, Künstler eben haben immer gesagt, das darf nicht so sein. Das muss ein anderes Schriftfond und das muss ein Stückchen höher und das muss ein Stückchen weiter nach links. Und dann musste ich zum ersten Mal in diesen Code reingucken und dann mit HTML und CSS und das sind nicht wirklich Programmiersprachen, aber es ist halt diese beschreibende Sprache und Sprachen im Internet. Quasi damit habe ich angefangen und dann habe ich den ersten Online-Kurs dann gemacht und so bin ich da langsam reingekommen und dann habe ich immer mit den Programmierern gesprochen im Coworking Space und immer gefragt, wie kann ich denn weitermachen, was kann ich denn als nächstes machen, was ist denn die einfachste Sprache zu lernen oder guck mal drauf, das funktioniert nicht, kannst du mir helfen, also das war für mich diese Community um mich rum war halt total wichtig, dass ich mir dort halt Hilfe holen konnte.
Okay, und ich meine, es gibt ja Programmiersprachen schon wie Sand am Meer, es gibt ja wirklich viele. Mhm. da gibt es dann auch viele Experten für die jeweilige Sprache und dann hast du wahrscheinlich auch zig verschiedene Antworten bekommen, oder? Also ne, frag einen Berater und du kriegst jedes Mal eine neue Antwort. Wie war das? Also was wurde dir empfohlen? Also womit hast du dich dann wirklich zunächst beschäftigt am meisten? Mit welcher Sprache?
Als Erste, was ich gemacht habe für mich, war Webseiten bauen mit JavaScript und JavaScript, HTML und CSS. Ja. Ich glaube, das ist so eins der einfachsten Dinge, weil es so faszinierend ist, da einzusteigen, weil man so schnell Ergebnisse hat und weil man die wirklich sehen kann und weil man halt das Internet kennt und plötzlich versteht man dann, was so Dinge bedeuten und warum. Wenn man sich damit... Ich finde, das fand das am spannendsten, so reinzukommen. Aber ich bin auch ein sehr... grafischer Mensch, mir ist Design sehr wichtig und deswegen war das für mich halt auch schön, dass es schön zum Anschauen ist. Ich habe mich dann für App-Entwicklung entschieden, weil irgendwie wenn man Frauen in Programmierung findet, hat man die meistens im Web-Frontend-Bereich, weil das halt noch so der zugänglichste Bereich ist. Deswegen sehr gut zum Anfang. Aber ich dachte mir so, ich will irgendwie mehr. Ich will mehr die Logik auch dahinter verstehen. Ja. Ich will irgendwie ein bisschen tiefer gehen. Und App-Entwickler, das dachte ich, das hört sich schon cooler an. Und dann dachte ich so, das mache ich jetzt. Ja. Und da habe ich dann unterschiedliche Technologien ausprobiert. Ich habe erst Android-Apps mit Java programmiert. Dann habe ich Progressive Web Apps gemacht. Das kam dann gerade raus. Das war halt quasi, man macht eine Webseite und sagt ihr, du musst auch eine App sein und die kann man dann runterladen. Das ist also war eine ähnliche Technologie wie Webseiten. Und dann kam halt dieses Flutter auf und das hatte ich länger verfolgt und dachte mir dann irgendwann so, hey, die Technologie ist genauso neu hier wie ich. Mhm. Und warum lerne ich das jetzt nicht einfach und wachse quasi mit der Technologie? Und das ist spannend. Also Flutter ist noch sehr roh. Mhm, es gibt immer noch viele Dinge, die sich verändern regelmäßig. Mhm. Aber es macht halt auch Spaß. Die Entwickler-Community dahinter ist ganz leidenschaftlich, weil so viele Probleme gelöst werden, die vorher viel schwieriger waren. Und jetzt ist es alles viel einfacher möglich. Design und Programmierung rückt da viel mehr zusammen, weil man viel schneller Designgeschichten umsetzen kann und ausprobieren kann. Und viel ist schon integriert von selbst. Und das ist eine sehr schöne Sache und macht mir sehr viel Spaß.
Ja, okay. Und dann hast du im Prinzip die Cuckoo Coding GmbH gegründet und bietest die Dienstleistungen anderen Unternehmen wahrscheinlich an. Also genau. Was sind so deine typischen Zielkunden? Sind das mittelständische, kleine mittelständische Unternehmen oder auch schon größere? Also wie gehst du da ran? Wie hast du da dich positioniert am Markt? Hast du ein Netzwerk, was du schon gleich nutzen konntest? Oder musstest du erstmal irgendwie auf Kaltakquise gehen? Oder wie machst du Marketing und Vertrieb?
Okay. Also zuerst, ich glaube, dass das, was ich gut kann, ist, ich kann gut ein gesamtes Produkt entwickeln. Ich bin gut da drin, mir das Design zu überlegen, das richtig schick und jung und interessant zu machen. Das sind so Sachen, die ich kann. Deswegen bin ich ein bisschen mehr als eine Programmiererin. Ich kann, und das sind auch die Projekte, die ich eigentlich am liebsten mag, wenn der Kunde nicht kommt mit so einer fertigen, designten App, die man einfach nur umsetzen muss, das mache ich auch, ist auch überhaupt kein Problem, aber was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn ich das selber mitmachen kann, diese Art von Arbeit. Und wie ich mich positioniert habe, ich habe mich selbstständig gemacht, habe erstmal 2 Jahre einfach alleine gearbeitet und seit letztem Jahr hatte ich dann so viele Aufträge, dass ich dann mich ein bisschen erweitert habe. Ich hatte noch nicht genug Also ich habe mir noch nicht sicher genug gefühlt, um jemanden anzustellen, gerade so einen Programmierer anzustellen. Hier in Deutschland ist halt sehr teuer. Deswegen arbeite ich mit Freelancern zusammen und verschiedenen anderen Modellen. Im Moment habe ich 7 ukrainische Freelancer. Mein Vater kommt aus der Ukraine und ich habe da viele Freunde und bin da sowieso häufig. Deswegen hat sich das irgendwie angeboten. Mit denen kann ich gut zusammenarbeiten. Ich spreche sogar ein bisschen Russisch, auch wenn das noch sehr brüchig ist. Ja. Und dann habe ich noch 2 450-Euro-Kräfte, die mich hier in Hannover unterstützen und mehrere Praktikanten auch, die dann in Grafikdesign oder in Programmierung hier mit dabei sind. Und so Umschüler habe ich meistens hier von so einer Umschulung. Die bleiben dann so ein bisschen länger, dann lohnt sich das auch, denen was beizubringen. Ja, genau. Also so habe ich mir gerade ein Team zusammengestellt und wir haben jetzt gerade, glaube ich, 3 größere Projekte, die parallel laufen und dann immer mal wieder zwischendurch irgendwas Kleineres. Und die Kunden sind auch komplett unterschiedlich. Und weil ich halt gerade so krass am Wachsen bin, irgendwie von letztes Jahr alleine jetzt 11 Leute, irgendwie innerhalb von einem Jahr, bin ich gerade einfach nur dabei, das überhaupt erstmal zu lernen. Wie führt man Leute?
Ja.
Stellt man denen Urlaubsanträge zur Verfügung oder so? Ja. Oder sollen die mir einfach bei Skype schreiben, dass sie morgen im Urlaub sind?
Ja,
oder
okay.
Wie organisiert man sich überhaupt diese Sachen? So, das ist das, was ich gerade sehr lerne ja. Und wo ich mich sehr darauf konzentriere, das irgendwie jetzt zu automatisieren und besser zu machen. Mhm. Die Kunden habe ich hauptsächlich über den Hafen bekommen, wo ich halt auch von Anfang an recht verwurstelt war.
Genau, über den Coworking Space hier in Hannover, für den, der es nicht kennt, aber ich glaube, den meisten sollte das in Hannover im Griff sein. Ja.
Genau, da habe ich, hatte ich auch meinen allerersten Softwareauftrag, als ich noch für die Firma von meinem Vater gearbeitet habe, diese Hafenkarten, das war ein Sponsoring von Dice Electronic und da habe ich dann die Schnittstelle für die Mitgliederverwaltung im Hafen geschrieben und so habe ich die damals kennengelernt und bin mit denen noch ganz gut verbandelt und über die bekomme ich dann manchmal Aufträge.
Ja.
Die haben ja auch so eine Plattform, eine Jobplattform, worüber dann größere Unternehmen Anfragen stellen können.
Mhm.
Und jetzt gerade arbeite ich auch für ein sehr großes Unternehmen über den Hafen quasi. Die haben mich zusammen mit anderen Freelancern für ein Projekt quasi eingekauft. Und in meiner Firma arbeiten jetzt, glaube ich, vier Leute für dieses eine Projekt. Und dann arbeite ich jetzt aber auch noch für zwei private Personen, die Apps umsetzen wollen.
Also sehr vielschichtig eigentlich.
Sehr, sehr unterschiedlich, genau. Mit so die ganz großen Kunden, da kommt man halt so ein bisschen schwer ran. Also ich hatte immer mal wieder welche, schon jetzt glaube ich drei wirklich große Kunden, eher Konzerne tatsächlich als Mittelständler, die eher so Konzerne, die quasi sich erneuern wollen und die irgendwie innerhalb ihrer Strukturen ein Startup haben oder irgendeine agilere Form des Arbeitens.
Mhm.
Und wenn die sich dann halt Leute suchen, mit denen sie kooperieren können und ihr digitales Produkt umsetzen können, die landen dann häufiger bei mir, meistens durch Empfehlungen.
Ja, und ihr arbeitet dann überwiegend wahrscheinlich remote, gerade natürlich, wenn du sagst, okay, du arbeitest mit Freelancern aus der Ukraine zusammen, dann hast du noch ein, zwei hier. Das heißt, wahrscheinlich ist auch der Hafen tatsächlich so ein bisschen auch für dich dein der Space, wo du dann, wo ihr zusammentrefft und wo ihr dann auch zusammen Sachen macht.
Mhm.
Ja, wie organisierst du das? Also benutzt du da einfach so die klassischen Tools wie Slack und so weiter, um sich da, weil ne, gerade mehrere Leute, du sagst schon starkes Wachstum, jetzt 11 Leute, dann dazu auch noch mehrere Projekte gleichzeitig. Irgendwann ist ja die Gefahr, dass man den Überblick verliert. Ne? Wie machst du das?
Ja, ich habe das gerade alles neu aufgesetzt und es ist alles auch noch so ein bisschen im Werden und ich versuche das zu optimieren. Also wir haben jetzt so eine Plattform, die heißt Notion. Und da bezahlt man da auch jährlich für pro Mitglied halt.
Ja.
Und da richte ich jetzt gerade so ein Engineering-Wiki ein, Urlaubsanträge, bla bla bla, so generelle Rules für alle. Und da hat dann jedes Projekt einen eigenen Ordner, wo man dann eine Art so Projektmanagement, also so à la Jira oder Trello, das ist da auch mit eingebunden.
Ja.
Das kann man da mit drin haben quasi. Und da das versuche ich jetzt da zu bündeln. Vorher hatte ich halt einmal Jira, dann in einem anderen Projekt Trello, weil der Kunde das wollte, dann in einem anderen Projekt GitHub, weil der Programmierer das unbedingt da machen wollte, das Projektmanagement. Und das ist dann halt alles sehr unübersichtlich gewesen. Ich habe das jetzt gerade mit Notion, weil das irgendwie so alles erfüllt, was ich haben wollte, zusammengeführt. Und Notion ist auch mit Slack verbindbar, deswegen habe ich dazu jetzt einen Slack-Channel aufgemacht, wo dann für jedes Projekt, was wir haben in der Firma, ein eigener Channel ist, wo sich die Leute dann darüber und dahingehend dann unterhalten können.
Ja, sehr spannend. Cuckoo Coding ist ein interessanter Name. Gibt es dazu eine Story? Wie bist du da auf den Namen gekommen oder auf das Logo? Ist das ein
Nein, ich wollte gerne ein Maskottchen haben. Die fand ich schon immer niedlich. Und das ist ja auch immer, eine Zeit lang auf jeden Fall war es irgendwie in.
Ja.
Und ich wollte ein Maskottchen haben, auch weil ich es schön finde, weil man da lustige Sachen mitmachen kann. Wir haben auch T-Shirts und Aufkleber und sowas mit dem Kuckuck. Wir haben den, der ist so schön, so extra schlecht gemalt, so 2D-Design irgendwie.
Ja.
Bin ich sehr stolz auf meine Grafikdesignerin, die hat das toll gemacht. Unsere Webseite gefällt mir auch sehr, sehr gut, der Stil. Und Cuckoo ist ja einerseits einfach ein lustiges Tier. Zum anderen heißt Cuckoo auch verrückt. Was ich schön finde. Und es ist halt einfach um dieses, ne, dass man halt einfach nicht nur, man muss nicht immer genau das machen, was andere von einem erwarten. Man kann auch einfach mal ein bisschen weird sein. Das sind meistens auch die Besten. Gerade Programmierer, da sind meistens die Weirdesten die Besten tatsächlich.
Ja.
Und außerdem fand ich das irgendwie so schön, damit zu spielen, mit diese Kuckucksweisheiten auf meiner Webseite. Wenn man ganz nach unten scrollt, kriegt man immer eine andere Kuckucksweisheit angesagt.
Ah, okay.
So randomized. Und dann finde ich das auch schön mit diesem Kuckuck, der sein Ei in ein anderes Nest legt und es dann großgezogen wird. So ähnlich ist das ja ein bisschen.
Das ist ja smart, ne? Eigentlich Kunden, ein smarter Vogel. Ja.
Die Kunden geben mir ihr Ei und ich ziehe es groß. Ja, wir haben uns diverse Sprüche dazu ausgedacht und alle klingen so weird, dass wir es dann gelassen haben. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe einen Satz, Kuckuck Coding, wir bringen deine App ins Nest.
Ja, okay. Wir hatten, ich glaube, Ende letzten Jahres warst du bei uns oder waren wir in Kontakt und da warst du dabei, eine Coding School in Hannover ins Leben zu rufen. Was hat es damit auf sich und wie bist du darauf gekommen?
Eine Sache, die ich noch kurz erzählen muss. Als ich angefangen habe, mich als Programmierer selbstständig zu machen, brauchte ich dringend ein Netzwerk. Und der Coworking Space hat nicht gereicht, weil da waren nicht so viele Programmierer. Viele arbeiten von zu Hause. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich an die ran? Wie kann ich mir so ein Netzwerk aufbauen an Leuten, die ich halt projektbasiert einmal entweder dazu buchen kann und auch einfach Leute, die ich fragen kann, wenn ich einfach nicht weiß, wie irgendetwas umgesetzt werden kann. Manchmal hilft Google, also Google kann nicht bei allen Fragen helfen. So. Und dann habe ich ein Entwickler-Meetup gegründet und das ist mittlerweile
hier in Hannover.
Genau, das ist mittlerweile das größte Entwickler-Meetup hier in Hannover. Irgendwann hat Google mich dann angesprochen, ob wir nicht eine offizielle Google Developer Group werden wollen, sind wir jetzt. Und ich bin Women Tech Maker Ambassador für Google in Hannover. Die haben mich dann auch, die laden mich dann immer so ein zu so messen und bilden mich dann weiter, wie ich so integrativ irgendwie solche Meetups organisieren kann und so.
Spannend.
Und die stellen einem halt umsonst so Speaker zur Verfügung und dann kann man Events machen und Workshops geben oder auch Materialien stellen die einem zur Verfügung. Und das habe ich viel gemacht in den letzten 3 Jahren. Und darüber, deswegen bin ich so ein bisschen Anlaufstelle auch geworden, immer wieder für Firmen, die dann zu mir kamen und gesagt haben, hey, wir brauchen einen Programmierer, kennst du nicht einen? Und, oder kannst du uns nicht beraten, wie man mehr Programmierer kriegen kann? Ich habe auch eine Firma hier in Hannover beraten und für die so eine Website aufgesetzt, wie man halt irgendwie besser an Programmierer kommen kann. Und dieses Problem ist einfach allgegenwärtig. Auch die Firma von meinem Vater, die haben mir das auch erzählt. Und das ist halt einfach in dieser Branche, sowohl für den Mittelstand wie auch für die Konzerne, ist einfach ein schwieriges Thema. Wir haben nicht genug Programmierer. Und was auch wieder ein Problem ist, was ich jetzt von anderen, ich bin dann so umgegangen, habe dann auch andere Softwarebutzen hier in Hannover gefragt, wie das bei ihnen so aussieht, ob sie gut Programmierer kriegen oder nicht. Und die haben mir alle gesagt, geht so, was man halt kriegt, sind Leute von der Uni, aber die können nichts. Kein Wunder. Ich habe halt auch, ich habe so ein Jahr noch ein Fernstudium in Software Engineering gemacht, als ich gerade für meinen Vater gearbeitet habe. Das habe ich immer am Abend gemacht. Und in diesem Studium habe ich einfach nichts gelernt.
Okay.
Also nichts, was ich wirklich wichtig fand. Mhm. Die Bücher, mit denen wir gearbeitet haben, waren 20 Jahre alt. Mhm. Und natürlich hat man dieses logische Denken ein bisschen hingekriegt und so. Aber die Udemy-Kurse, die ich sonst gemacht habe, die Online-Kurse und dieses Lernen mit den Entwicklern zusammen in diesen Workshops, die wir selber organisiert haben, das war halt einfach viel, viel effektiver als so eine Uni. Mhm. Und in anderen Ländern ist es auch viel mehr so, also so die Ukraine hat kein Programmiererproblem, im Gegenteil, die entwickeln für ganz viele andere europäische Länder, für England, für Amerika und so, die lagern alle ihre Softwareentwicklung dahin aus und die haben total schlechte Unis und die Leute, die da programmieren, die waren meistens nicht an der Uni oder haben auf jeden Fall dort nichts gelernt, sondern die sind alle in so Bootcamps, die so 3 Monate gehen oder so, meistens von großen Firmen, die halt Softwareentwicklung für Ausländer anbieten. Mhm. Und die bieten dann so eine Schule an, wo man 3 Monate hingehen kann. Und dann lernt man halt einfach von Zero zu Webseitenentwickler in 3 Monaten total intensiv. Krass. Die ganzen neuen Sachen, die es halt auch gibt. Und dann fangen die halt an, da zu arbeiten. Und das fehlt uns halt hier noch in Deutschland. In Amerika gibt es das auch schon, in England. Und hier in Deutschland haben wir jetzt so Bootcamps in Hamburg und Berlin und in Frankfurt auch schon. Mhm. Aber halt hier in Hannover noch nicht. Und irgendwie finde ich es halt schön, Hannover zu einem spannenderen Standpunkt zu machen. Und ich hatte mir überlegt, das wäre doch cool.
Finde ich auch super.
Ja, ne? Finde ich voll gut. Ich habe mir gedacht, man könnte einfach so eine Mischung machen, so ein Coworking-Space, aber halt wirklich einen Fokus auf Programmierer hat und einfach auf Weiter- und Ausbildung von Programmierern. Mhm. Also einmal, dass man ältere Programmierer nimmt, die halt schon länger nicht mehr in der Schule waren quasi, nicht mehr gelernt haben und denen so die neuen Technologien beibringt, vielleicht auch zum Beispiel Richtung Artificial Intelligence oder sowas. Oder was auch immer sie jetzt halt gerade brauchen. Man kann so viele Dinge mittlerweile einfacher machen und Programmierer, die da schon ein bisschen länger im Business sind, sind meistens unglaublich gut und geübt natürlich, aber sie kennen nicht immer die neuesten Tools, weil sie nicht Bock haben, sich neben der Arbeit dann noch persönlich mit zu beschäftigen. Solche Leute muss man abholen und weiterbilden, um sie wieder zu wirklich starken Mitarbeitern zu machen. Und junge Programmierer muss man dazu bringen, halt überhaupt, ja, also denen zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert.
Das Einmaleins sozusagen des Codens, ja.
Als App-Entwickler zum Beispiel musst du heute nicht wissen, wie man ein Backend baut. Das war ein ganz großer Teil früher immer davon. Aber jetzt gibt es solche Dienste wie Firebase von Google, wo du einfach das buchen kannst. Es kostet auch nichts bis zu einer gewissen Anzahl an Usern. Und da hast du alles drin. Du hast da die User-Authentifizierung, du hast eine Datenbank. Du musst nicht mehr MySQL, MySQL schreiben oder sowas. Das hat man alles in der Uni gelernt. Aber das braucht man einfach nicht mehr, wenn du App-Entwickler werden willst, weil das alles schon durch fertige Dienste schon längst ersetzt wurde. Und da ist es viel wichtiger heutzutage, die verschiedenen Dienste zu kennen, zu wissen, welches Projekt eignet sich welcher Dienst und worauf muss man da achten, wenn man so eine große App braucht, was für eine Art von Datenbank braucht man da, welchen Anbieter nutzt man am besten. Das ist halt eher so dieses Soft-Wissen irgendwie, was viel, viel wichtiger ist heute, als dieses, wie schreibst du eine if-else-Schleife oder wie.
Und, ne? das war dann der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, ich will ja was in Hannover an den Start bringen.
Genau.
Und jetzt sind wir ja auch in den neuen und, wie ich finde, sehr gelungenen und sehr schönen Räumlichkeiten. Ich glaube, du sagtest, ihr wollt hier irgendwie im Oktober oder Oktober, nee, ist ja heute schon, im Laufe des letzten Quartals aufmachen.
Ja.
Und es gibt auch schon einen Namen dafür, ja?
Genau, also das darfst du nicht vermischen. Also dieser Tech Hub, das hatten wir halt angefangen vor Corona und da war ich halt dabei, gerade Sponsoren zu finden. Und dann kam Corona und dann ist es erstmal eingeschlafen.
Ja.
Und das ist immer noch auf meiner To-Do-Liste. Das wollten wir eigentlich in den Hannover Docks umsetzen. Sehr, sehr schickes Gebäude, neues Gebäude am Hafen in Linden. Das hat jetzt halt leider nicht hingehauen, aber ich hoffe, dass dieses Thema nach Corona, wenn es diese Zeit geben wird, irgendwann nochmal angehen kann. Und ich bin jetzt auch gerade, es passt mir eigentlich ganz gut in Kram, weil ich gerade dabei bin, ein anderes Projekt umzusetzen. Und zwar habe ich so einen Raum zusammen mit meinem Freund Bürger Siemering in der Königsworter Straße ausgebaut im letzten Jahr. Es wird ein Multifunktionsraum und das verbindet so ein bisschen meine ganzen anderen Tätigkeiten auch. Also es ist ein Raum, den man mieten kann für Konferenzen und ich habe mit Kuku Coding eine App dafür entwickelt, die so ein bisschen, wo wir uns ausgelassen haben und alles gemacht haben, worauf wir Bock hatten. Wir haben ganz viel IoT eingebunden, man kann den ganzen Raum komplett automatisiert buchen, bezahlen und dann halt auch kontrollieren, das Licht, man kann die Folie am Fenster durchsichtig und undurchsichtig machen, man kann den Beamer da von der App aus kontrollieren und so. Also es sind ganz viele Spielereien, die sehr viel Spaß machen und wir sind jetzt gerade noch dabei zu renovieren und hoffentlich in ein paar Wochen fertig. Und diese Tech-Up-Geschichte wollen wir auf jeden Fall hier auch in klein irgendwie umsetzen. Also mein Plan ist jetzt erstmal hier mit einem Bootcamp anzufangen, vielleicht im nächsten Jahr, wo wir ein paar, vielleicht 10 Leuten Programmieren beibringen. Mal schauen, wie das funktioniert und aufgenommen wird und dann eventuell irgendwann eine größere Location dafür suchen, wenn man dann vielleicht auch Sponsoren gefunden hat, vielleicht irgendein Unternehmen, was sagt, hey, ich will das wirklich fördern, dass wir hier einen besseren, interessanteren Tech-Start-Hub haben in Hannover und ich auch mehr Zugang habe zu diesen Programmierern.
Und vor allem auch den Standort dadurch zu stärken. Das ist ja, häufig erleben wir das ja in der Wirtschaftsförderung, dass zum Beispiel leider irgendwelche wirklich auch guten Startups abwandern, weil die sagen, hey, wir würden ja ganz gerne hierbleiben, wir finden Hannover super, aber wir finden einfach hier keine Leute und deswegen dann tatsächlich dann halt abwandern nach Berlin oder nach Hamburg oder was auch immer. Und das ist natürlich echt, ist halt ein Standortnachteil, muss man ganz klar sagen. Und
das Schlimme ist ja nicht nur, dass die Unternehmen abwandern, sondern auch, dass die Programmierer abwandern, weil zum Beispiel ein Freund von mir, der ist hierher gekommen, der macht Artificial Intelligence. Der hat angefangen, für ein mittelständisches Unternehmen hier zu arbeiten. War dort der Einzige, der Artificial Intelligence gemacht hat. Und alle anderen Programmierer dort konnten mit ihm auch nicht reden, weil die alle älter waren und das Thema überhaupt nicht kannten.
Ja.
Und er hat sich so allein gefühlt und dachte, ich habe keine Lust, die ganze Zeit nur alleine zu lernen. Ich möchte jemanden haben, von dem ich lernen kann. Und ich finde hier in Hannover kein Unternehmen, wo ich das kann. Und so jemand, wenn der eingebunden ist in einen Coworking-Space und dann vielleicht 2 Tage in seinem Unternehmen arbeitet und dann 3 Tage in einem Coworking-Space, wo er neben anderen AI-Entwicklern sitzt, die für andere Unternehmen arbeiten, wo dann Wissensaustausch stattfindet, alle besser werden und außerdem Workshops stattfinden, wo irgendwelche AI-Spezialisten herkommen und ihr Wissen teilen. Das wäre halt etwas, was ihn dazu überredet hätte, in Hannover zu bleiben. Und so ist er halt nach Hamburg gegangen, hat da angefangen zu arbeiten. Ja. Und das ist so, so schade, wenn wir solche Leute verlieren.
Naja, auf jeden Fall. Ja, von daher bin ich gespannt, wie das da weitergeht mit diesem Tech-Hub. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da, wenn Corona vorbei ist und wenn da das an den Start gehen sollte. Mira, jetzt haben wir schon viel von dir und deinen Projekten gehört und es manifestiert sich so ein bisschen das Bild einer Unternehmerin, zumindest für mich, die nie stillsteht und mit einem hohen Engagement und vielen neuen Ideen Probleme verbessern möchte. Hand aufs Herz, was motiviert dich und was treibt dich an?
Ich glaube, ich mag einfach sehr, sehr gerne Probleme lösen. Was mir fehlt ist, oder was ich noch lernen muss, ist, mich dafür auch immer anständig bezahlen zu lassen. Mhm. Ich bin immer eher getrieben zu den Dingen, die mich wirklich interessieren, wo ich ein Problem sehe, wo ich eine einfache Lösung für sehe und die ich bieten kann. Mhm. Das ist das, was mich wirklich antreibt. Ich bin nicht so jemand, der sagt, okay, den Kunden nehme ich, weil der kann gut bezahlen und den, weil der nicht, sondern es ist eher so, ich sehe ein Problem, was mich interessiert. Entweder ein Thema, was ich spannend finde oder halt etwas, was so viel einfacher gemacht werden könnte, wenn man es nur richtig angeht. Und das kribbelt dann bei mir und dann kann ich nicht anders und dann muss ich mich darum kümmern.
Ja, okay, sehr schön. Nebenher bist du noch passionierte Yoga-Lehrerin oder machst Yoga, leitest Meetup-Formate, bietest Workshops an. Wie strukturierst du dich da? Also wie viel arbeitest du und was bleibt da gegebenenfalls auf der Strecke eigentlich?
Viel zu viel. wie strukturiere ich mich? Ich gehe jeden Morgen, mache ich Sport eine Stunde und ansonsten arbeite ich eigentlich die ganze Zeit. Mein Freund arbeitet auch die ganze Zeit, deswegen sehen wir uns immer unter der Woche immer erst so ab 10 oder so, weil wir halt noch in unserem Kram sitzen. Am Wochenende arbeite ich meistens an einem Tag, so einen halben Tag oder so, wenn es gut läuft. Und einen Tag versuche ich mir immer komplett freizunehmen. Und ich versuche auch immer zu reisen. Das ist mir sehr wichtig. Und ich war jetzt gerade nur einen Monat in Frankreich. Ich arbeite dann auch von dort. Aber meistens versuche ich mich dann aus dem Tagesgeschäft rauszuhalten und wirklich irgendein intensiveres Projekt, irgendwie mich tiefer in ein bestimmtes Thema reinzugeben. Ja, okay. Und ich versuche immer im Winter auch wegzufahren. Ja. Also dann mal 2 Monate in Bali zu sein oder so und von da aus zu arbeiten oder so. Das ist dann so die Art, wie ich mich dann wieder so ein bisschen erde.
Okay. Würdest du dich selber als digitale Nomadin bezeichnen so ein bisschen? Oder auf dem besten Weg dahin?
Ich habe es halt total verkackt. Ich habe es halt gerade geschafft, digitale Nomadin zu sein. Dann habe ich meinen Freund kennengelernt, der leider in Hannover gebunden ist. Ja. Ich war schon von hier, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich nach Ho Chi Minh City gezogen. Ja. Da ein halbes Jahr gelebt in Vietnam und bin dann wiedergekommen für meinen Freund. Und immer wenn es jetzt kalt ist, mache ich ihm Vorwürfe.
Okay, aber zum Glück, und wenn nicht gerade Corona ist, ist man da ja in deiner Branche wirklich flexibel. Man kann ja wirklich von arbeiten, von wo immer man eigentlich hin möchte. Ne? Ja. Weil auch zumindest die meisten Kunden das ja auch, denen sind solche Präsenztermine oder sonst ja auch gar nicht mehr wichtig. Man kann ja heutzutage, und es gibt ja wirklich, da hat uns Corona wirklich auch nach vorne gebracht, halt diese ganze Art zu kommunizieren. Das ist ein Quantensprung, muss man sagen. Ne? Also viele waren natürlich auch schon weiter, aber jetzt, ich glaube, das ist ja wirklich die ganze Bandbreite jetzt.
Ich sehe auf jeden Fall noch sehr viel, also ich finde es wunderbar, was in dieser Hinsicht da passiert ist. Ganz viele andere Dinge sind natürlich überhaupt nicht wunderbar, aber dass alles ein bisschen digitaler wird, ist natürlich absolute Eisenbahn, dass das mal endlich passiert. Und finde ich super. Dieses digitale Nomadentum ist großartig, aber wie gesagt, man kann Familie, Freunde nicht mitnehmen. Ja. Deswegen ist es für, ich bin jetzt 36, das ist für mich jetzt nicht mehr so die Art, wie ich mein Leben leben will. Ja, das hatte ich, habe ich früher viel mehr genossen als jetzt, dieses Reisen. Und was ich auch problematisch finde, ist natürlich das Fliegen, was ich auch irgendwie versuche, irgendwie so zu reduzieren, wie man das irgendwie kann. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein super Weltenhopper, der jede Woche in einem anderen Land ist oder so. Ja. Aber es wäre theoretisch möglich. Man muss aber auch, und also auch einige von meinen Mitarbeitern arbeiten halt remote oder sind am Reisen, während sie arbeiten. Es ist schon schwierig, das dann gut hinzukriegen, wenn du wenn du Zeitverschiebungen hast, wenn du schlechte Internet hast auf einer Programmierer war letztens auf Sri Lanka, das war furchtbar. Man konnte kaum skypen, weil immer abgebrochen und so. Also muss man schon ein bisschen gucken. Und wenn man in einem neuen Ort ist, will man ja auch ein paar Sachen sich angucken und so. Da ist es dann immer blöd, wenn man dann 8-Stunden-Tage wuppen muss. Deswegen muss man sich das schon überlegen. Wenn man viel zu tun hat, würde ich dieses Reisen nebenbei nicht unbedingt empfehlen.
Ja, okay, gut. Was sind für dich hilfreiche Learnings, die du angehenden Gründerinnen und Gründern gerne mitgeben möchtest? Jetzt aus deiner Erfahrung raus, die du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast. Was denkst du, ist so das Wichtigste, was du jetzt selber für dich auch gelernt hast aus Erfolgen, aber auch Misserfolgen?
Wenn Dinge falsch laufen, sollte man sich keine Vorwürfe machen, sondern einfach so einen generellen Modus finden, in dem man sich hinsetzt, seinen eigenen Berater spielt und überlegt, okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an, wie kann man das denn besser machen? Und diese Art von Ruhe zu bekommen und nicht so jedes Mal an sich zu zweifeln und zu denken, okay, ich bin dafür nicht gemacht, dann muss ich mir halt wieder einen Job holen, das so auszuschalten und halt einfach sich aber auch nicht zu überhöhen. Also man neigt immer dazu zu schwanken zwischen ich kann das überhaupt nicht oder ich bin die Allertollste. Und da so einen Mittelweg zu finden und zu sagen, nö, ich bin nicht toll oder so, ich bin ein ganz normaler Mensch, aber ich muss mir halt diese Tools, die ich brauche, um das besser zu organisieren, zusammen sammeln und dann halt einfach ruhig einen Plan schmieden, was ich machen kann, um diese Probleme zu meistern und das und das besser zu machen.
Ja, ja.
Und das ist etwas, das voll schwer zu lernen. Das muss man einfach irgendwie, man muss halt irgendwie machen und es halt reflektieren so. Und immer wieder machen und immer wieder reflektieren. Und dann lernt man das irgendwann vielleicht.
Okay, super. Mira, lieben Dank. War ein super interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt über Programmieren, wie man in solche Sachen reingeht und ich hoffe, dass du oder mit dem, was du bis jetzt halt schon geschafft hast, auch wirklich auch andere Frauen oder auch Männer halt inspirierst, sich weiterzuentwickeln und auch einfach Sachen anzupacken, von denen man vorher eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte und einfach Dinge angeht und den Mut dazu hat. Mira, lieben Dank für das Gespräch.
Danke dir, das hat sehr Spaß gemacht.
Ja, alles klar, danke. Ciao.
Ciao.
So, das war's auch schon mit der dritten Folge von Momentum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einige interessante Aspekte von Mira Jago für euer eigenes Vorhaben mitnehmen. In rund 2 Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Bleibt gesund, bis denne und danke fürs Reinhören. Und falls ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast gerne. Bis in 2 Wochen.